ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben uns heute mal so ein paar Fragen überlegt, mit denen man sich aus potenziellen Plotholes wieder ausbuddeln kann, beziehungsweise mit denen man auch arbeiten kann, wenn man seinen Plot gerade vor die Wand gefahren hat. Nicht, dass das irgendwem von uns schon mal passiert wäre.
Nein.
Oder auch einfach, wenn man so ein bisschen, ne, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, vielleicht einfach mal von vornherein sich fragen kann, was passiert hier überhaupt? Warum passiert es? Wer soll das überhaupt alles machen?
Und genau, ja. Oder wenn man vor dem Problem steht, dass man nur diese eine kleine Idee hat und nicht genau weiß, wie man jetzt mehr daraus macht. Beziehungsweise es fehlen einem Subplots oder überhaupt. Und wir haben ja schon mal Folgen dazu gemacht, wie man so eine Idee entwickelt. Aber ja, so eine erste Idee ist ja auch nur so ein Skelett und da muss man ja auch schon ziemlich lange dran rumentwickeln, damit ein ziemliches Buch daraus wird.
Genau. Oder ein richtiges. Außerdem kann, ja, ein richtiges ist dann wieder so die Frage.
Ne? Definiere richtig. Aber wenn man gerne noch mehr Inhalt, mehr Ereignisse, mehr Plot, mehr Seiten, mehr Kapitel, mehr Sachen hätte, gibt es ein paar einfache Fragen, die man sich stellen kann, um.
Genau.
Möglichen weiteren Dingen auf die Spur zu kommen. Und nur so als Hinweis, irgend so ein Arsch bei uns in der Nachbarschaft hat es für nötig befunden, seine Flex auszupacken. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Wenn ja, tut es mir leid, aber ich kann das Fenster nicht zumachen, sonst ersticke ich hier drin. Und die Lüftung zieht gefühlt.
Sommer, wir müssen damit arbeiten.
Genau, und wir haben zwar ein wunderbares Lüftungssystem, aber das zieht halt irgendwie die 60 Grad heiße Luft von unterm Dach hier rein. Und das ist auch nichts, was ich möchte. Also, ja.
Nee, wir arbeiten damit. Der Hund schnarcht, der Nachbar flext. Manchmal, genau. Manchmal ist das halt einfach so.
Ja, wir sind nicht für unseren guten Ton bekannt.
Geil. Ich werde in der Folge wahrscheinlich vor allen Dingen darüber sprechen, wie man zwischendurch nochmal plottet. Also vor allen Dingen deswegen, weil wir schon eine relativ ausführliche Folge zum Outlining haben und auch zur Ideenentwicklung und so. Sich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber wenn man so wie ich ist, was schwierig ist, aber wenn man so wie ich ist, also sowohl ein plotgetriebener Schreiber ist, als auch jemand, der eben so Scheinwerfer-Methode hat, also ne, immer nur die nächsten paar Kapitel halt sehr detailliert plottet, dann muss man an diversen Stellen während des Schreibprozesses nochmal Plotting-Phasen einlegen. Einfach nur, um zu gucken, wie weit bin ich denn schon? Welche Plotpunkte habe ich mir denn für den nächsten Akt oder für das Ende oder wie auch immer überlegt? Und passt das noch? Muss ich das anpassen? Und wenn ich das anpassen muss, wie mache ich das am besten? Also das wird so ein bisschen mein Fokus sein. Nicht, dass man sich wundert, warum reden die jetzt eigentlich nicht mehr über Outline. Tun wir einfach, also will ich jetzt weniger den Fokus drauf legen, weil wir das schon mal relativ ausführlich behandelt haben. Und ich finde, es gibt halt weniger produktiven Content dazu, was man denn zwischendurch, während man schreibt, nochmal irgendwie Überlegungen anstellen könnte. Das war so jetzt mein kleiner Disclaimer, bevor wir anfangen.
Genau. Ja, nee, ich schreibe auch so und ich habe vor kurzem erst nochmal da gesessen und nochmal so ein bisschen nachgeplottet und habe dabei einige der Strategien, die wir hier jetzt darstellen werden, verwendet. Also es ist praxisgetestet.
Genau.
Genau.
Für euch getestet.
Quasi. Ja.
Wir werden uns anhand von den berühmten 5W-Fragen abarbeiten. Aha. Wann, wer, was und wo.
Wie und
warum. Und wie und warum, genau. Und die erste, also wie / warum, ist für mich immer so ein bisschen essentiell, weil ich persönlich meist die Character Arcs pense in meinen Geschichten. Das heißt, ich habe halt verschiedene Plotpunkte auch mal in meinem Outline. Ich habe ja ein Outline, das ist halt nur meistens sehr grob und ich dann halt erst während ich schreibe, was halt daran liegt, dass ich meine Charaktere auch erstmal kennenlernen muss.
Ja.
Und erstmal wissen muss, wer sind die so, was machen die so?
Was wollen die?
Na, auch so ein bisschen, um so ein bisschen Raum zu lassen, auch mal so spontane Entwicklungen oder so ein bisschen intuitive Entwicklungen irgendwie nicht abzuwürgen, finde ich das immer ganz gut.
Genau. Um auch mal spontan zu sein.
Genau. Und auch mal die Charaktere einfach machen zu lassen, wenn sie meinen, dass das jetzt so sein soll. Nur dann hat man halt irgendwann den Punkt erreicht und an dem war ich tatsächlich vor kurzem erst, dass ich halt wusste, was passieren soll. Also ich habe die Plotpunkte, die ich noch gerne hätte, die passieren sollen. Das steht in meinem Outline drin. Wie die passieren, war mir auch relativ klar. Aber warum solche Dinge passieren, ist teilweise ja sehr flexibel. Also man kann denselben Plotpunkt auf viele verschiedene Arten und Weisen erreichen. Und dann muss man sich halt fragen, warum passiert das? Warum trifft dieser Charakter diese Entscheidung oder trifft er sie überhaupt oder wird sie ihm aufgedrückt von außen oder wenn, das war jetzt mein konkreter Fall, in meinem Outline stand, es wird ihm von außen aufgedrückt, aber als ich dann an dem Punkt war, wo ich das plotten musste, habe ich mich gefragt, okay, der Charakter ist aber jetzt sehr viel aktiver gewesen in dieser Geschichte bisher. Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn dieser Charakter diese Entscheidung von sich aus fällt, also dass er nicht gezwungen werden muss, das zu tun, sondern dass er sich einfach entscheidet, das zu tun. Und das hat aber einen ganzen Rattenschwanz von Konsequenzen, weil das Warum umschmeißt. Ne? Also das finde ich halt immer, also gerade so für Character Arcs und so Charakterentwicklung finde ich das Warum eine ganz große Geschichte, weil prinzipiell bin ich immer ein großer Freund davon, Charaktere Dinge selber entscheiden zu lassen und sie nicht so viel zu zwingen zu irgendwas. Auch eine Stellschraube, man kann auch äußeren Druck anwenden und so, das ist okay, aber im Zweifel bin ich immer ein größerer Freund davon, irgendwelche Gründe zu finden, die den Charakter selber dazu motivieren. Von daher ist das Warum eine ganz essentielle Geschichte.
Ja, warum ist ja auch die Sache, warum passiert es genau auf diese spezielle Art und Weise, wie es passiert? Warum tut der Charakter Dinge so, wie er sie tut? Also das bezieht sich jetzt so ein bisschen auf Backstory, Vorgeschichte. Und das ist, glaube ich, beim Plotting auch was, das gerne unter den Tisch fällt, zu überlegen, wie kommen die Charaktere denn in die Geschichte rein? Weil es ist ja nicht so, dass die quasi auf der ersten Seite plötzlich erschaffen werden und hatten bis dahin irgendwie an dem Tag, morgens, als sie an dem Tag aufgestanden sind, keine konkreten Pläne dafür, was sie irgendwie den Tag über machen wollen. Oder Anfang der Woche keine Pläne für den Rest der Woche. Und es passiert zumindest mir, dass ich zwar so Motivation und Hintergrund für den größeren Charakter-Arc habe, also für die größere Flugbahn und die Motivation, die den Charakter dann in die Geschichte hineintreibt. Aber wie es denen konkret am ersten Tag der Geschichte geht und warum und das überhaupt gar nichts mit dem übergreifenden Plot zu tun hat, sondern nur mit diesem, wie bin ich heute Morgen aufgestanden und was will ich jetzt in meiner noch kleinen, noch nicht mit dem Plot verbundenen Welt eigentlich tun? Und das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Information, weil die halt schon sehr viel für den Anfang informiert, also für mich als Autorin mich informiert, wie verhält sich der Charakter denn da? Und ich weiß nicht, ob das was ist, dass man wirklich ganz am Anfang schon plotten kann, wenn man anfängt zu schreiben, weil man eben die Charaktere noch nicht so kennt. Aber ich denke mir, dass es sinnvoll ist, dass wenn man dann sich mit den Charakteren mehr beschäftigt hat und ein Gefühl dafür bekommen hat, wer sind diese Leute, sich nochmal hinzusetzen und zu gucken, okay, wie ging es denen denn am frühen Morgen des Tages 1 der Geschichte? Und was wollten die da? Weil das auch nochmal ein anderes Licht auf die Ereignisse wirkt. Also sozusagen über den Rahmen, über den ersten Satz der Geschichte hinausgucken und auf dieses Kleinzeug und sich fragen, okay, wie geht's dem Charakter gerade? wie ist er wirklich in diese Situation reingekommen und halt auch die Fragen, was wir jetzt auch zur Charakterentwicklung schon erzählt haben, aber wie kommt es dazu, dass der Charakter am Anfang der Geschichte in der Situation ist, in der er ist? Und was sind seine Motivationen, dann in die Geschichte reinzugehen? Und bei Beziehungen ist es auch, kann es sehr fürs Plotten hilfreich sein, zu überlegen, okay, warum geht jetzt dieser konkrete Charakter mit diesem konkreten anderen Charakter in diese konkrete Beziehung? Was treibt ihn dazu? Was sind seine Bedürfnisse, seine Motive, die ihn dazu bewegen? Was bewegt den anderen Charakter, auf ihn zuzukommen? Was hat der eine, das der andere benötigt? Und was hat der andere, das der eine braucht? Wie geben die einander was? Geben sie übereinander überhaupt was in dieser Beziehung? Wenn nicht, warum? Und warum sind sie dann trotzdem in dieser Beziehung drin? Und das kann halt auch die Beziehungsentwicklung und die Charakterentwicklung antreiben. Und Beziehungsentwicklung und Charakterentwicklung sind ganz wichtige Keimzellen für Plot und für Ereignisse. Und das zu hinterfragen, gibt einem halt die Möglichkeit, Antworten zu finden, die man dann in schönen Szenen zeigen kann.
Ja, genau. Ich habe das letztens irgendwo gelesen in einem Schreibratgeber-Dings, das ich halt ansonsten irgendwie ziemlich kacke fand. Aber so der eine Speck of Wisdom war halt, ne, warum ist dein Protagonist in dieser Handlung? Wenn du keine vernünftige Motivation oder keine aus dem Charakter kommende Antwort auf diese Frage findest, warum er sich nicht einfach umdreht und geht, dann hast du ein Problem.
Ja.
Weil das merkt man. Also du kannst mit äußerem Zwang arbeiten, so viel wie du willst, aber
warum beugt sich der Charakter diesem Zwang?
Genau, warum beugt sich der Charakter diesem Zwang? Es sei denn, du setzt ihm die Pistole auf die Brust, aber das ist halt irgendwie immer auch nur eine sehr eingeschränkte Art und Weise der Erzählung. Solltest du für dich die Frage beantworten, warum? Also ich habe hier meine schönen Plotpunkte in meinem Outline, das kenne ich, aber warum drehen sich die Charaktere nicht um und gehen? Und genau. Das ist halt auch so ein Ding, das muss man nicht von Anfang an beantworten können, aber wäre für mich so ein ganz wichtiger Faktor in der ersten Überarbeitung. Und es ist auch so ein Grund, warum die Überarbeitung von meinem Akt 1 ist immer riesig. Weil, also so erfahrungsgemäß, ne, so der erste Überarbeitungszyklus für den Anfang ist immer riesig, weil da riesige Probleme entstehen, weil irgendwelche die Motivationen der Charaktere nicht klar sind, die Szenen irgendwie falsch aufeinander folgen, die Timeline irgendwie kacke ist oder die Kapitel nochmal umsortiert werden müssen oder. Das ist zumeist deswegen, weil ich halt noch nicht so genau weiß, warum sind diese Leute überhaupt da? Warum machen die das überhaupt? Was wollen die überhaupt? Warum gehen die nicht einfach wieder? Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn das am Anfang so ist. Der erste Draft ist immer kacke, von daher, watch else. Aber
ja, man muss ja auch erstmal rausfinden, wer der Charakter ist. Und erst wenn man weiß, wer ist das eigentlich, weiß man auch, was würde diese Person tatsächlich dazu motivieren, dieses, jenes, welches zu tun. Und man kann am Anfang problemlos auf so Zaunpfahl-Motivationen aufbauen, wie, oh, und ich rache für meinen ermordeten Vater, oder oh, ich muss die Welt retten, oder ich will meine Angebetete beeindrucken. Und das muss aber nicht in Stein gemeißelt sein, sondern man kann dann so im Nachhinein feststellen, okay, was für feinsinnigere oder filigranere Motive könnte es noch geben, neben diesen Zaunpfahl, Holzhammer, Sachen, die einem so als erstes einfallen. Genau.
Kann ja auch vielschichtiger sein. Man kann ja trotzdem die Welt retten wollen, aber man kann ja auch noch, ne, gleichzeitig kann man ja auch noch andere Motivationen haben.
Humans are complicated. Ich will die Welt retten und das Mädchen flachlegen.
Genau, zum Beispiel.
Genau,
so ist das. schon haben wir eine Zwiebelschichtmotivation. Vielleicht noch immer nicht die beste, aber anyway. Ne, also, und wie gesagt, wir haben da ja schon mal in der Ideenentwicklung drüber gesprochen, ne, selbst bei so ganz rudimentären, da ist der Prinz und er möchte die Prinzessin vor dem Drachen retten, Geschichten, ist die Frage, warum will er das?
Mhm.
Die sagt sich halt auch so einem 0815-Plot halt noch so ein paar spannende Twists abgewinnen kann, weil vielleicht genau. Will er das gar nicht selber wirklich, sondern es ist halt nur von außen ihm aufgedrückt, weil Prinzen das halt so machen.
Genau.
Und wie geht er dann damit um? Oder er will es tatsächlich selber, aber die Prinzessin will vielleicht nicht gerettet werden. Oder. Ne? Da kann man ja verschiedene Dinge mit tun.
Genau.
Möchtest du das jetzt soweit noch was sagen? Weil ansonsten würde ich nämlich jetzt gleich auf die Timeline raus wollen.
Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass ich in den Shownotes einen Post von mir verlinken werde, den ich vor ein paar Jahren dazu geschrieben habe, wie man nur mit der Frage, warum, einen Plot ausbauen kann, der das auch nochmal im Detail und anhand von ganz vielen Beispielen darstellt. Und ja, wer da nochmal nachlesen möchte, kann also in die Shownotes gucken und auf diesen Link klicken. Wort. Klicken.
Ja.
So ist es.
Nee, das finde ich gut. Also prinzipiell ist warum halt eine ganz wichtige Sache. Man kann wie so ein Kleinkind an so einen Plot rangehen und immer nur warum. Warum?
Ja, aber
warum?
Warum?
Wenn man sich wenn man sich lange genug selber damit genervt hat, und kommt man schon irgendwo an.
So ist das.
Vielleicht auch nur daran, dass man dass man Alkohol braucht, aber Geschichte.
Genau.
Dann würde ich jetzt mal zum nächsten Punkt kommen, und das habe ich ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist das Wann. Mhm. Ne? Also so Timeline. Geschichten, und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe es auf jeden Fall in einem von meinen Vlog-Posts erzählt auf YouTube. Das Wann kann ja auch eine ziemlich schwierige Frage sein, zumindest wenn man noch versucht, irgendwie das mit dem Wer zu verbinden, weil ich tatsächlich ja irgendwie bis 4 Uhr morgens wach lag und versucht habe, eine Lösung zu finden, einen Charakter in eine andere Timeline zu verschieben. Und es hat zum Verrecken nicht funktioniert.
Mhm.
Kann also schwierig sein. Prinzipiell ist es auch immer so ein bisschen die Frage, wann soll etwas passieren? Also, ne, wenn wir halt über die Story-Structure sprechen, ist es prinzipiell nachteilig, alle seine eskalierenden Konflikte in Akt 1 zu haben.
Ja.
Das sollte man vermeiden, ansonsten hat man Nightflyer geschrieben, das möchte man nicht. Also nicht gegen George R. Martin, ich habe die Geschichte noch nicht gelesen, aber wer diese Serie bei Netflix gesehen hat, oh boy. Pacing findet da quasi nicht statt, egal. Es gibt jedenfalls ja verschiedene Möglichkeiten, Eskalationen und Konflikte so ein bisschen herauszuzögern oder auch zu provozieren, wenn man das halt gerade möchte. Und mein persönlicher Favorit dabei ist eigentlich immer, neue Informationen meinem POV-Charakter zur Verfügung zu stellen.
Mhm.
Das heißt nicht unbedingt, dass der Leser diese Informationen in dem Moment noch nicht hatte, obwohl das kann auch sein. Aber ich bin halt kein großer Freund davon, du musst irgendwie was rauszögern. Diese beiden Charaktere dürfen sich jetzt noch nicht darüber unterhalten, weil dann streiten die sich nur, und den Streit brauche ich halt irgendwie für meinen Midpoint, also kommen jetzt Zombies.
Mhm.
Das kann man mal machen.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das actionlastige Plots und ne, Jump-and-Run Geschichten halt überhaupt keine Daseinsberechtigung haben. Das ist okay, wenn man das mal macht, aber es sollte nicht so sein, dass deine Charaktere eigentlich schon vom Inciting Incident an sich eigentlich streiten wollen, aber sie bis zum Midpoint einfach immer durch Zombies unterbrechen lässt.
Ja.
Das, oder wir haben alle über dieses schon mal gesprochen, und das ist nicht schön.
Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge es war, aber ich habe mir schon mal eine Notiz in unsere Shownotes getan, dass ich da nochmal nachgucke, weil ich da...
Vielleicht waren es die Bücher, die wir aufgehört haben zu lesen? Ich weiß es nicht.
Nee, weil das habe ich nämlich zu Ende gelesen, weil ich wissen wollte, was die Autorin als nächstes macht.
So. Ah, mehr Zombies.
Ja, das war die Antwort auf diese Frage immer und immer wieder. genau.
Also wie gesagt, prinzipiell ne, prinzipiell gibt es immer Möglichkeiten und Subplots sind ja gute Möglichkeiten, wichtige Dinge rauszuzögern. Aber sie sollten halt einen Sinn haben und vor allen Dingen einen Wert auch für die Charaktere, weil das Problem ist, Holy Shit Zombies hat keinerlei integren Wert für die Charaktere. Das ist keine meaningful Interaction, die da stattfindet. Das ist einfach nur ein Zombie kommt um die Ecke und wir müssen um unser Leben rennen. Wie gesagt, kann man mal machen, aber mit der Betonung auf mal.
Genau. Wie kommt man denn jetzt auf dahinter, was man so machen könnte zum Verzögern, wenn einem nur Zombies einfallen?
Also ich persönlich bin immer ein großer Freund davon, das mit der nächsten Frage auf unserer Liste mit dem Wer zu verbinden, um halt nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken. Das habe ich bei der Versammlung zum Beispiel gemacht. Ne, mit wem könnte denn mein Point-of-View-Charakter noch interagieren? Mhm. Was hat der denn halt noch so für, also abgesehen von den Problemen, die der reine Plot ihm stellt, was hat er denn noch so für Baustellen in Anführungsstrichen, die er so bearbeiten könnte? Für Wagner war das halt relativ einfach zu beantworten. Der musste sich einfach mal ein bisschen mit der Frau unterhalten, auf die er steht. Mhm. Okay, kann man auf viele verschiedene Arten machen. Wenn das jetzt keine Romance ist, ist so ein Romance-Subplot eigentlich immer ganz nett. Mhm. Ich lese was gern. Es gibt Leute, die haben wir ja in der Sexfolge drüber gesprochen. Es gibt Leute, die finden das irgendwie unnötig, aber wenn es organisch in die Geschichte passt, lese ich sowas eigentlich ganz gern. Ein bisschen Romantik kann man in seinem Leben auch mal brauchen. Für Faust war das eine ganz andere Geschichte, weil der brauchte einfach jemanden, der mit dem er mal interagieren kann, um zu zeigen, dass er nicht nur ein Arsch ist. Mhm. Also nicht immer, because he's complicated und so. Und das war halt mehr so die Motivation, ihm tatsächlich noch eine beste Freundin quasi an die Hand zu geben, um einfach mal so ein bisschen weg vom Hauptplot zu kommen, um so ein bisschen Charakterentwicklung einfach zu zeigen. Oder einfach mal so ein bisschen diesen Charakter in einem anderen Setting kennenzulernen. Und das sind immer so meine, also als Leser lese ich sowas gern, aber ich schreibe es halt auch gern, um die Charaktere mal so ein bisschen abseits des reinen Plotproblems kennenzulernen. Und dann gibt es halt Leute, die bezeichnen das als Filler, aber ich habe das Gefühl, die haben nicht verstanden, worum es geht. Ja. Weil ein Buch, das mir halt nur einen Plotpunkt an den anderen reiht, ist vielleicht fillerfrei, aber auch langweilig, weil ich lerne die Charaktere dabei nicht auf diese Art und Weise kennen.
Ja.
Ist das meine persönliche Meinung. Es kann eine unpopular Opinion sein, weiß ich nicht, aber
ich sehe das ganz ähnlich, weil es ist so, als würde man irgendwie wenn man die Geschichte auf den Hauptplot reduziert, ist das so, als würde man irgendwie einen schwulen Charakter auf seine Sexualität reduzieren und irgendwie nur darüber erzählen und sonst gibt's nichts. Oder weiß ich nicht, irgendein Survivor, der sich mit seinen psychischen Problemen rumschlägt, darauf reduzieren, dass er irgendwie mit seinem Trauma zurechtkommen muss. Das ist einfach, wird dem Charakter nicht gerecht und es wird halt auch einer Geschichte als Ganzes und damit halt sämtlichen Charakteren und den Problemen nicht wirklich gerecht, wenn es nicht noch eine Existenz außerhalb dieses Hauptplottes gibt. Und ja, was bei mir das Wann angeht, ist eigentlich, habe ich bisher das Problem eher selten, obwohl doch, also beim Plotten ist ja sowieso immer die Frage, wann soll das passieren? Weil beim Plotten beziehungsweise beim Outlining sortiert man ja auch, beziehungsweise du weißt irgendwie diese jene, welche Sache soll passieren, du weißt nur noch nicht genau wann. Und da ist dann zum Teil Hinauszögern möglich und ne, wenn du zwei Charaktere hast, die sich eigentlich von Anfang an streiten müssten, du willst aber nicht, dass sie sich streiten, dann kannst du halt gucken, okay, wie kann ich einen von den beiden Charakteren dazu bringen, dass er sich nicht streiten will? Wie kann ich irgendwie herbeiführen, dass der Auslöser, der emotionale oder inhaltliche Auslöser, oder vielleicht streiten sie sich ja nicht, weil der eine Charakter irgendwie zu schüchtern ist und Angst davor hat, sich dem anderen zu stellen. Und dann ist dieser Streit, der passiert, das der Höhepunkt sozusagen oder einer der Höhepunkte einer Charakterentwicklung dieses zurückhaltenderen Charakters. Oder er steht total auf sie und will ihr deshalb keine Widerworte geben. Und irgendwann stellt er fest so, nee, also eigentlich habe ich überhaupt gar kein Interesse an einer romantischen Beziehung. Und das ist irgendwie, habe ich gerade mit anderen Dingen den Kopf voll. Von daher sag ich hier jetzt einfach mal, wo hier der Frosch die Locken hat. Und dann geht halt aus... verwendest du halt eine Beziehungsentwicklung Beziehungsentwicklung / Charakterentwicklung, um dieses Wann zu beeinflussen. Mhm. Und ja, da entsteht halt auch neuer Plot. Wenn du fragst, okay, wie kann ich das rauszögern? Warum passiert das jetzt noch nicht? Wo, und auch wenn man, wie du in deinem Plot, du hattest ja immer mehrere Erzählstränge und verschiedene Charaktere, und dann müssen Dinge irgendwie so zeitlich konvergieren, und um das irgendwie zu synchronisieren, muss man gucken, okay, wie kann das hier noch was länger dauern oder wie kann das da noch was schneller gehen? Und ja.
Was wäre denn so ein guter Punkt, wie man irgendwie Entwicklungen beschleunigt? Weil wir haben jetzt halt sehr viel darüber gesprochen, wie man Sachen verlangsamt.
Ja.
Aber es kann ja auch schon mal sein, dass man sich denkt, okay, hier müssen die Dinge jetzt aber ein bisschen schneller in Fahrt kommen, weil ich will irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt auf eine gewisse Entwicklung hinaus.
Ja, also das Beschleunigen ist ein bisschen schwieriger als das Verlangsamen, weil um was zu verlangsamen, geht man halt und lässt Trigger weg und verschiebt irgendwie auslösende Ereignisse ein Stück und gibt einer Person nicht so wirklich viel Zeit, um über was nachzudenken. Oder, obwohl, nee, das stimmt nicht. Ich musste mal eine Entwicklung verlangsamen und dann gucken, okay, in wie viele kleine Erkenntnisunterschritte kann ich diese Gesamterkenntnis unterteilen, ohne dass man das Gefühl hat, dass der Charakter auf dem Schlauch steht oder in nerviger Weise auf dem Schlauch steht. Und wie kann ich das so drehen, dass jede Erkenntnis, die der Charakter hat, ihm so erscheint, als würde das tatsächlich das Problem erfassen. Und da ist es halt nötig, sich wirklich ganz tief in den Charakter einzufühlen, dass man eben auch die Scheuklappen findet, die dieser Charakter hat und die ihn daran hindern, das tatsächliche Problem zu erkennen. Weil Joanna ist zum Beispiel am Anfang der Geschichte, ist ihr im Innersten schon klar, dass das mit Nico wohl nichts mehr werden wird, aber sie hat halt verschiedene Gründe, um es trotzdem noch zu versuchen und verschiedene Gründe, um irgendwie zu denken, ja, vielleicht doch, und sich so ein bisschen in die Tasche zu lügen. Und das sind halt immer unterschiedliche Gründe, und an jedem Punkt ihrer Entwicklung ist, wenn man durch ihre Augen guckt, ist das ja klar, natürlich ist das so. Das ist alles selbstverständlich. Aber wenn man dann einen Schritt zurücktritt, stellt man fest, so, Frau, hör dir doch mal, jetzt sei doch mal realistisch. Und so, und also sich ganz tief in den Charakter reinzuversetzen und zu gucken, was sind die Scheuklappen, welche Motive bringen die Person dazu, in eine bestimmte Richtung nicht zu denken oder auf eine bestimmte Idee einfach nicht zu kommen. Und um zu beschleunigen, guckt man halt, okay, was sind die Scheuklappen, die den Charakter davon abhalten, dass diese bestimmte Sache zu erkennen oder diese bestimmte Sache zu empfinden. Und dann kann man diese Scheuklappen so ein bisschen zurückschälen. Also dass zum Beispiel, du willst, dass dieser Streit, der muss jetzt früher passieren, aber dieser Charakter ist einfach so schüchtern, dass er sich nicht trauen würde, das zu tun. Dann kannst du zum Beispiel, das ist jetzt auch nochmal Vorgriff auf den nächsten Punkt, wer fehlt im Cast oder wer könnte noch Impulse reinbringen, dass du ihn mit jemandem zusammenkommen lässt, der entweder mit dem er reden kann und der ihn dann ermutigt, oder jemand, wo er sieht, der ist genauso schüchtern und lässt sich irgendwie rumschubsen und ja, das finde ich aber scheiße, so will ich selber nicht sein, oder ihn den Charakter wütender macht oder zusätzliche Motive bringt, dass es zum Beispiel nicht mehr irgendwie nur um seinen eigenen Arsch geht bei der Sache, um die es in dem Streit geht, sondern auch noch um andere Leute. Oder man könnte sein Wertesystem noch ein bisschen verstärken, dass er zwar schüchtern ist, aber er hat diese feste Überzeugung. Und sich dafür einzusetzen, hilft ihm, diese Schüchternheit zu überwinden oder diese Angst zu überwinden. Und ja, also beim Verlangsamen geht es darum, den Horizont des Charakters sozusagen einzuschränken und die Selbstreflektiertheit einzuschränken, damit es langsamer geht. Und beim Beschleunigen geht es darum zu gucken, dass man noch mehr Motivation reinbringt, mehr Trigger reinbringt, einen stärkeren Antrieb reinbringt und das eben alles antreibt. Und natürlich halt im Umkehrschluss zum Verlangsamen Wertesystem so ein bisschen runter, weniger wichtig macht, Gefühle abschwächt oder noch neue Gefühle reinbringt, die sozusagen im Konflikt stehen mit dem, was der Charakter eigentlich machen will und ihn dann zögern lassen, was dann zu einer Verlangsamung des Prozesses führt. Ja. War das nachvollziehbar?
Das war nachvollziehbar. Ich würde sagen, wir vermischen das wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, den wir ja jetzt quasi schon gespoilert haben. Ja. Die nächste W-Frage wäre wer? Und wer ist für mich für Timeline-Fragen auch immer eine ganz große Geschichte. Also ja. Zum einen haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn man halt noch Dinge so ein bisschen entschleunigen möchte, ist es halt immer nett, sich zu fragen, wer im Cast noch fehlt, wer halt neue Impulse reinbringen könnte. Gut, die neuen Impulse kannst du auch nutzen, um Dinge zu beschleunigen, hast du ja gerade gesagt.
Ja, aber eben auch, um Sachen zu deeskalieren, um Charaktere wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen oder einzuschüchtern, geht ja auch. Das muss ja nicht unbedingt immer ein positiver Einfluss sein, der reinkommt, sondern es könnte jemand sein, der diese schüchterne Person noch mehr einschüchtert und es für sie noch schwieriger macht, hinzugehen, wenn selbst dieser langsame Prozess noch nicht langsam genug läuft. Genau.
Und prinzipiell finde ich es halt immer eine gute Sache, wenn man an so einem Punkt ist, in seinem Schreibprozess, an dem man sich einfach denkt, okay, ich hätte jetzt gerne, dass dieses und jenes passiert, aber irgendwie weigern sich meine Charaktere, das liest man ja ganz oft, ne? Meine Charaktere weigern sich, meinen Plot umzusetzen, wo ich dann denke, ja, wahrscheinlich, also ich schließe da ganz, ganz dreist von mir auf andere, weil mir das oft passiert. Wahrscheinlich hast du dir einfach diesen Plotpunkt überlegt, aber jetzt dummerweise Charaktere entwickelt, die diesen Plotpunkt so gar nicht umsetzen würden.
Genau.
Und dann kann man sich halt fragen, dann kann man halt wieder anfangen mit dem Warum, ne? Weil es gibt ja durchaus viele Möglichkeiten, zu demselben Plotpunkt zu kommen, aber aus anderen Motiven. Wenn man aber feststellt, okay, nö, keiner der Charaktere, wie ich sie jetzt entwickelt habe, würde das überhaupt tun, dann ist halt die Frage, ändert man den Charakter oder ändert man den Plot? Oder findet man einen anderen Charakter, der diesen Impuls halt geben könnte, weil ne, nur weil du dir denkst, okay, mein Hauptcharakter ist aber völlig konfliktunfähig und hier in meinem Outline steht aber, sie würde jetzt irgendwie ihren Bully aus dem Weg schubsen und halt irgendwie flüchten. Wie soll sie das denn machen, wenn sie sich sowas gar nicht trauen würde? Dann fehlt in deinem Cast vielleicht die beste Freundin, die halt irgendwie in dieser Situation den Typen schon aus dem Weg schubsen würde, damit sie beide irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Umgekehrt ist es auch so, mir persönlich noch nicht passiert, mir fehlen meistens irgendwelche Leute, aber ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, wenn andere Leute das von ihren Geschichten erzählen.
Du hattest noch nicht das Gefühl, dass deine Geschichte vielleicht zu viele Charaktere hat.
Ja, nee, es ist, Ironischerweise ist mir das noch nie passiert.
Ja, ich weiß nicht,
andere Leute sehen das wahrscheinlich anders. Aber.
Genau, der Witz ist, dass Ela ans Ende ihrer Geschichten eine Liste mit den vorkommenden Charakteren packt, weil sie einfach so viele Charaktere hat.
Und, auch ja. Weil ich nett bin, aber
auch weil du nett bist, aber auch weil sie dazu neigt, einen sehr, sehr großen Cast von Perspektiv und anderen Charakteren zusammenzustellen.
Ja, also vielleicht ist das auch persönlich meine eingeschränkte Perspektive und ich habe eigentlich ich hätte eigentlich schon lange irgendwelche Charaktere aus meiner Geschichte rausschmeißen können und habe es einfach nur nicht getan, aber ich persönlich hatte noch nie das Gefühl, dass ich zu viele Charaktere habe, die alle dasselbe tun. Mhm. Ne, weil das ist ja so der Punkt. Es gibt Geschichten, in denen gibt es mehrere Charaktere, die prinzipiell denselben Arc und dieselbe Aufgabe haben.
Mhm. Und sie dann auch noch auf eine so ähnliche Weise erfüllen, dass man nicht mal das Gefühl hat, dass da irgendwie Kontrast, Compare and Contrast irgendwie möglich ist.
Genau, und das ist ja so der Punkt. Also es kann ja tatsächlich möglich sein, dass man mehrere Charaktere hat, die ungefähr dieselbe Rolle in der Geschichte innehaben. Das ist aber nur dann interessant, wenn die unterschiedlich damit umgehen. Ja. Ne, wie du halt sagst, dass das so ein bisschen kontrastiert. Wenn man halt feststellt, okay, mein Point-of-View-Charakter hat halt irgendwie 5 beste Freunde, weil ich habe 5 beste Freunde und das sind ja auch alles unterschiedliche Leute, dann muss man sich sagen, ja, prinzipiell ist das so, dass man viele verschiedene unterschiedliche Freunde haben kann, aber da ist halt wieder so ein bisschen für mich oft auch so der Punkt erreicht, wo Fiktion für mich nicht komplett zu 100% die Realität abbilden muss.
Ja, und wo dann auch irgendwann der Punkt kommt, dass man irgendwie aus den Freunden so Archetypen macht. So, ja, das ist irgendwie der Coole und das ist der Schüchterne und das ist der Romantische und das ist irgendwie die Nymphomanin, so ist ja so ein ganz üblicher Aufbau von Freundesgruppen und das wird dann auch langweilig, weil das ist dann irgendwie wie den Nachrichten hört und dann sagt man irgendwie, ja, die CDU, CSU hat das und das entschieden und dann weißt du genau, was die SPD dazu sagt und du weißt ganz genau, was die Grünen dazu sagen und du weißt ganz genau, was, ja, weil das einfach, die sind einfach, du weißt, wer die Leute sind und da kommt einfach nichts Neues. Und so ist das halt auch, wenn man sich bei der Entwicklung von irgendwie einer Freundesgruppe oder so auf diese Klischees stützt. Und ich habe da, ich meine, das geht jetzt so ein bisschen in Charakterentwicklung rein, aber es geht auch in Plotentwicklung rein, weil man halt ja dann überlegen muss, okay, wie sind die Charaktere so geworden und wie verhalten sie sich aus diesen Gründen? Und ich bin halt also der größere Ensemble-Cast, den ich hatte in meinem Drehbuch. Und da jetzt muss ich gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Das sind 5 Frauen, 6. Und immer 2 von denen sind sehr ähnlich, haben ähnliche Charaktereigenschaften, drücken die aber unterschiedlich aus. Das heißt, wir haben die, wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich daran gearbeitet habe. Aber du kannst zum Beispiel so eine Person haben, die ist schüchtern oder die ist still und zurückhaltend, aber nicht, weil sie irgendwie ängstlich ist, sondern weil sie irgendwie lieber beobachtet und sich ihren Teil denkt. Und dann hast du die Person, die still ist, weil sie einfach schüchtern ist. Dann hast du die Person, die laut ist, weil sie selbstbewusst ist. Und dann hast du eine Person, die auf eine andere Art und Weise laut ist und nicht, indem sie sich in den Vordergrund drängt, sondern indem sie irgendwie so sich einfach wichtig macht und irgendwie so dominant rüberkommt. Man kann so auf subtile Art und Weise dominant rüberkommen. Und du halt nicht hingehst und Archetypen erschaffst, so den Scheuen, den Witzigen, den Macher, die Nymphomanen, sondern dass du hingehst und sagst, okay, es gibt Eigenschaften bei diesen Archetypen und wie können diese Eigenschaften unterschiedlich ausgedrückt werden? Und verteilst die dann auf verschiedene Charaktere. Und so hast du dann in jedem Charakter eine Mischung von Archetypen drin, sodass die Gruppe wieder einzigartig wird. Und du halt, weißt du?
Mhm.
Genau. Ja, und das, da ist dann halt, weil wenn du jemanden hast, der zurückhaltend ist, weil er schüchtern ist, und jemanden hast, der zurückhaltend ist, weil er lieber beobachtet und sich seinen Teil denkt, kannst du, wenn du jemanden brauchst, der irgendwie lange da gesessen hat und nichts gesagt hat, um dann was hinzuzufügen, kannst du entweder die schüchterne Person nehmen oder du kannst die Person nehmen, die erstmal beobachtet, und die können dann auf unterschiedliche Weise an diesem Punkt, an dieser Stelle eingreifen, weil der eine ist schüchtern, der andere ist halt doch sehr selbstbewusst, aber hält halt die Klappe, bis er was zu sagen hat. Und so. Und ja, konnte ich das. Hast du verstanden, was ich meine?
Ich habe verstanden, was du meintest. Ich würde noch anfügen, als jemand, der halt meistens irgendwie große Casts und Settings hat, in denen halt viele Leute auch einfach teilweise Aufgaben erfüllen müssen. Man kann auch einfach seine Timeline so ein bisschen straffen und überhaupt das Erzählerlebnis so ein bisschen für den Leser auch straffen, indem man sich ab und zu damit abfindet, dass manche Dinge bleiben halt so Hintergrundgeräusch.
Ja.
So gerade, wenn man halt Settings hat, das habe ich momentan halt sehr häufig, wo halt zum Beispiel ein Hofstaat existiert. Das darf auch einfach mal so ein bisschen episodisch bleiben. Man muss sich nicht darauf versteifen, jeder einzelnen Hofdame eine ausgebreitete, elaborierte Backstory zu geben, wenn die einmal irgendwie ein Taschentuch anreichen muss. Oder ist jetzt übertrieben, aber
ja.
Man versteht hoffentlich, was ich meine. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele, auch gerade Fantasy-Autoren, sind halt so verliebt in ihr ausuferndes Character-Building, wo ich mir denke, ja, das ist toll, dass du in deinem Outline noch die traurige Backstory von der dritten Hofdame von links ausgearbeitet hast. Dummerweise interessiert dieser Charakter aber für die Geschichte eigentlich nicht. Der ist halt im Hintergrund da, wie so ein griechischer Chor. Und ab und zu darf der auch mal was sagen. Okay, das ist völlig fein, aber wenn du mir jetzt von jedem dieser Funktionsträger-Charaktere, es gibt halt Wachen, oder bei Harry Potter zum Beispiel, es gibt halt eine ganze Menge Lehrer, die halt an dieser Schule rumlaufen, oder halt irgendwie die Frau, die halt irgendwelche Sachen im Hogwarts Express verkauft. Ich brauche deren Backstory nicht. Das ist halt einfach nur die Kantinenfrau, die halt Sachen ausgibt. Die ist halt einfach da, weil so einen Charakter gibt's halt an so einer Schule. Genauso wie es im Hofstaat gibt's halt irgendwelche Leute, die da halt irgendwie so rumstehen, weil sie halt da sind. Und dann dürfen die auch einfach mal nur da sein. Das ist prinzipiell fein. Die sind halt mehr oder weniger Hintergrunddekoration. Und das ist völlig in Ordnung.
Und es ist ja auch so, dass selbst wenn du jemanden hast, der nur die Funktion hat, irgendwie Suppe auszuteilen, kannst du diesen Charakter ja dann auch so interessant machen, dass er seine ganz eigene Art und Weise hat, Suppe auszuteilen und irgendwie Dinge zu tun. Und das wird dann halt aber so stehen gelassen. Man muss ja auch nicht alles erklären, es sei denn, es fehlt einem Plot. Und man hat irgendwie, denkt sich so, so einen hausmütterlichen Typ, den hätte ich gerne noch in meiner Abenteurergruppe drin. Wie kann ich denn die Dame von der Kantine dazu bewegen, sich irgendwie dem Kampf gegen das ultimative Böse anzuschließen? Das ist nochmal was anderes.
Das kann man machen, aber ne, wie gesagt, dann muss das halt tatsächlich, da muss man das halt irgendwie mit Feingefühl machen und sich auch fragen, warum?
Ich muss sagen, ein Trope, das fällt mir gerade ein Trope, das mir dermaßen auf den Sack geht, ist irgendwie so der mütterliche Typ, der aber im Zweifelsfalle die Shotgun zieht und irgendwie rumflucht und so. Das geht mir so auf den Sack, weil das ist so ausgelutscht.
Ja.
Kann man nicht einfach mal einen sanftmütigen Typen haben, der nicht ein Extrem ist, sondern der sich irgendwo dazwischen bewegt. Fury Road. Fury Road. Es gab diese wunderschöne Analyse.
In andere Richtung.
Es gab diese wunderschöne Analyse von Mad Max Fury Road. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Kann man auf jeden Fall mal angucken. Die war sehr geil. Aber in der Story ist es halt so, dass diese ganzen Ehefrauen, die da gerettet wurden, die selber nicht kämpfen können, haben aber eine unterstützende Rolle. Also die gehen schon mal als menschliches Schild vor, weil sie wissen, okay, auf uns wird nicht geschossen, deshalb stellen wir uns jetzt vor den Helden. Oder wir reichen Munition an, füllen Munition, wie heißt das? Wir laden die Waffen nach, oder wir helfen. So eine helfende, unterstützende Rolle. Die müssen nicht mega badass sein und sich mitten ins Getümmel werfen. Sie müssen aber auch nicht total feige sein und irgendwie nur zitternd in der Ecke sitzen, sondern sie halten sich geschützt, haben aber trotzdem eine aktive Rolle da drin. Und solche, ich meine, ja, das ist schwieriger, ein bisschen schwieriger, solche subtilen Sachen zu schreiben. Aber es ist besser. es ist einfach nett. Ich meine, es kann ja dann auch die Badass-Charaktere geben. Da ist ja gar nichts gegen einzuwenden. Aber ja, so dieses Mittelfeld dazwischen, das man mit unterschiedlichen Leuten bevölkern kann, das zu vergessen, wäre, glaube ich, schade. Und das ist halt auch, was das noch Plot möglich machen kann. Weil manche Pläne brauchen halt jemanden, der im Hintergrund irgendwie arbeitet. Und wenn man nur seine drei Helden hat, die irgendwie alle im Rampenlicht stehen wollen, gehen manche Sachen nicht und werden aber möglich, wenn man noch ein paar Leute hat, die nicht so interessiert sind am Rampenlicht.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, prinzipiell sollte man halt aufpassen vor dem, ne, also den Plot in die Länge ziehen, egal ob durch zu viele Nebencharaktere, die zu viel Backstory bekommen oder durch andere Infodumps, weil es ist ja mehr oder weniger das, es ist ja ein Infodump.
Ja.
Wenn es gerade nicht relevant ist, ist halt nicht so die beste Alternative. Dann genau. Kommen wir doch mal zum nächsten Punkt, und der ist ja so ein bisschen so das Zentrale, ne? Nämlich, was soll überhaupt passieren? Was sollen die Charaktere überhaupt tun? Das ist ja immer der Punkt, mit dem viele Leute bei ihrem Outlining anfangen.
Was ja, passiert und überhaupt? Ganz, ganz wichtig, es ist, ich glaube, das ist eine Sache, die wird sehr oft übersehen, dass die Leute nur fragen, okay, was passiert als nächstes, aber nicht, was tun die Charaktere als nächstes? Weil was passiert als nächstes, ist halt irgendwie so Naturgewalt, irgendwas von außen, irgendein Umstand, irgendwie dann, ne, dieses, ach, mach das Schlimmste, was passieren kann, bring die Mutter um oder lass den Hund überfahren werden. Das ist ja irgendwie sowas, das passiert, aber was könnten die Charaktere in dem Moment tun? Was wollen die in dem Moment tun? Was denken die in dem Moment? Was sind die Impulse, die in denen drin sind? Das ist so viel ergiebiger, als sich zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt noch nach denen schmeißen? Weil das genau, wird irgendwann langweilig. Das ist auch langweilig.
Der Grund, warum dieser Punkt jetzt erst kommt, nach dem Warum, wer und wann überhaupt. Weil, ja, es ist meistens der Punkt, also ich möchte jetzt nichts behaupten, aber ich habe das Gefühl, es ist oft der Punkt, mit dem Leute anfangen, aber es ist meines Erachtens nicht unbedingt der ergiebigste Punkt.
Also dem würde ich widersprechen.
Mach mal.
Dem würde ich widersprechen, weil ich mein letztes, vor allem das letzte Plotting, nach Plotting eigentlich nur über die Frage entwickelt habe, okay, was will Joanna denn jetzt eigentlich tun? Was hat sie gestern gemacht und was sind entsprechend die Impulse, die sie heute hat und was resultiert daraus für ihr Verhalten? Damit habe ich das geplottet. Und vielleicht liegt es daran, dass ich charaktergetrieben schreibe, dass das bei mir zentraler ist als bei dir, die du eher plotgetrieben schreibst, aber auch dein Plot ist ja immer wieder von Charakteren getrieben. Und dann musst du halt überlegen, okay, der sitzt jetzt irgendwie, okay, Murri sitzt jetzt im Turm fest. Was tut der jetzt? Was macht er jetzt? Sitzt er da und schmachtet der rum? Oder wie geht es ihm? Und welche Impulse resultieren daraus? Schmiedet er Pläne? Und was tun die Leute um ihn her? Was tut Brioni? Und das führt halt dann dazu, dass du siehst, okay, die würden dann diese oder jene tun. Und das ist dann der Plot. Und so.
Ja, prinzipiell würde ich dir dazu stimmen, aber für mich erschließt sich das eher über das Warum.
Aha, okay.
Weil, also was ist für, also wie gesagt, das kann daran liegen, dass ich halt aus dieser plotgetriebenen Schiene denke, aber wenn ich halt andere Leute outlinen sehe oder über Outlining sprechen höre, ist das was? das passiert halt meistens relativ steril für mich. Das ist halt so, die Revolution passiert.
Okay.
Das ist das, was passiert. Das ist okay. Mhm. Nur, das ist für mich halt eher so ein, ja, natürlich steht das am Anfang vom Outline, dass man sich mal so ein paar Plotpunkte überlegt, die halt irgendwie cool wären.
Mhm.
Ne, also es wäre cool, wenn die Revolution passiert. Okay, ja, fein, kann ich wieder arbeiten. Oder es wäre cool, wenn der Prinz gegen den Drachen kämpft. Auch das, ja, kann ich mir als Plotpunkt gut vorstellen. Aber um das zu erschließen, funktioniert für mich warum besser, weil es halt tatsächlich so ein bisschen die Frage für mich beantwortet, ne, warum sind meine Charaktere überhaupt in der Situation, darüber nachdenken zu wollen, wie man jetzt eine Revolution anzettelt?
Ja, ja, aber
oder
das ist, da bist
warum
du ja
sind die Charaktere in der Situation, darüber nachdenken zu wollen, wie man jetzt diesen Drachen besiegt?
Ja, nur dass du halt jetzt sagst, okay, ich habe den Plotpunkt, wie erkläre ich, dass dieser Plotpunkt passiert aus dem Warum der Charaktere? Und ich stehe halt da und sage, ich habe die Charaktere, welche Plotpunkte resultieren aus dem Warum, dass diese Charaktere haben? Das ist einfach nur, also das ist im Grunde dieselbe Konstellation, nur dass ich aus der anderen Richtung komme. Und wenn man halt da steht und man hat die Charaktere, aber man hat keine Ahnung, was ist denn der nächste Plotpunkt? Ist das eine Revolution oder ist das die Unterwerfung oder ist das der Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das beides das Gleiche? Oder was tut denn jetzt der Prinz? So, und dann kannst du halt, weil du weißt, du willst was mit einem Prinzen schreiben, aber was tut dieser Prinz? Und dann kannst du überlegen, okay, wer ist dieser Prinz und was könnte er tun? Und dieses Was ist dann der Plotpunkt, der daraus entwickelt wird. So. Also das ist halt, was das ist, wenn du keinen Plotpunkt hast, sondern vor allem die Charaktere, musst du halt mit dieser Frage vorgehen, weil es fehlt dir halt der Plotpunkt. Wenn du nicht weißt, was noch passieren könnte, hast du keinen Plotpunkt. Und dann ist halt einfühlen gefragt und zu gucken, okay, was hat der Charakter gestern gemacht, vorgestern, vorvorgestern, was ist im Moment, an welchem Punkt der Flugbahn befindet er sich, was ist so sein Vektor, in welche Richtung treiben ihn welche Kräfte, wie stark und was ist sein, wie fühlt er sich und was würde er daraus resultierend tun? Oder wenn du deinen Plotpunkt hast, aber nicht weißt, wie du hinkommst, gut, das ist dann das Warum und das ist, warum würde der Charakter tun, das ist dann auch wieder die Frage, was muss passieren, damit der Charakter sich dahin entwickelt. Ja? Also man kann Charaktere nicht nur durch innere Prozesse entwickeln, sondern auch dadurch, dass man ihm irgendwie Stöckchen zwischen die Beine schmeißt und er legt sich aufs Maul und muss wieder aufstehen und hat dann was gelernt.
Aber bitte nicht immer die Mutter umbringen.
Nicht immer die Mutter umbringen. Obwohl, ich weiß nicht.
Auch nicht die Tochter oder die Ehefrau oder sonst irgendwie.
Keine Frauen im Kühlschrank. genau, und dann, ne, das ist dann der nächste Punkt oder Subpunkt zu diesem Thema, ist dann nochmal auf Worldbuilding bezogen, weil hier ist die Frage, was sind notwendige Triebfedern und Konsequenzen, die in dem Worldbuilding sozusagen inhärent sind. Also wenn du irgendwie so einen quasi mittelalterlichen feudalen Staat entwirfst, was sind da für notwendige Kräfte, die sich da drin entwickeln? Wie, wenn du da eine Revolution anzetteln möchtest, beziehungsweise wenn das einfach dieses System ist, wo stinkt's den Leuten? Und
ja, beziehungsweise welche Kräfte würden dir da halt auch entgegenstehen? Ne? Das ist halt so ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen immer das, was mich an solchen Ratschlägen von wegen, ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Bring doch einfach seine Mutter um. Das hat halt keinen Bezug zu irgendwas. Das ist halt einfach eine Katastrophe, die out of nothing und apropos of nothing vom Himmel fällt. So Trauma aus der Schachtel quasi, aber das heißt ja nicht. Und es ist halt auch faul. Weil ich mir denke, es gibt doch in jeder beliebigen Konstellation, die du schreibst, also sei denn, du hast einen Hauptcharakter entworfen, der ein völlig lahmarschiges, langweiliges Leben führt, mit dem er total zufrieden ist, dann hast du den falschen Hauptcharakter entworfen.
Ja, vor allem kannst du, ich meine, jeder Mensch hat irgendwie und jedes selbst, also jeder wurde von irgendwem gelegt. Ja, jeder ist aus irgendeinem Ei gekrochen, das irgendwer legen musste. Das heißt, du kannst jeden Menschen seine Mutter kannst du umbringen. Oder wenn es vom Vater ausgetragen wurde, jeden Menschen, die Person, die ihnen am nächsten steht, kannst du umbringen, weil jede Person hat irgendwen, der ihm am nächsten steht. Das hat mit dem Rest der Welt null zu tun. Und solange es in der Geschichte nicht zentral darum geht, wie der Charakter damit umgeht, dass eben die Person, die ihn in diese Welt gebracht hat, umgebracht wurde, dann ist das okay, kann es als Teil irgendwie, weiß ich nicht, ist der Mafia-Boss hinter ihm her und meinte, oh, hübsche Familie hast du, da wäre doch schön schade, wenn der was passiert und der Charakter so, pff, ja, mir doch egal und dann knallt er eben seine Mutter ab und meint so, ist immer noch egal und dann sagt er, nein, jetzt ist mir nicht mehr egal, okay, mach ich halt meinen Rachefeldzug. Und ja,
das, ja, man kann solche Sachen entwerfen, aber es ist halt prinzipiell immer so ein bisschen, ich finde es halt einfacher, es von hinten quasi aufzuzäumen und mal zu überlegen, wo sind denn, ne, und deswegen halt diese Worldbuilding-Frage, wo sind denn die antagonistischen Kräfte, die es sowieso schon gibt? Mhm. Dann muss ich nicht auf dieses Trauma aus der Kiste zurückgreifen, ja. Weil sagen wir jetzt mal, ich bin halt in so einem feudalen Staat und möchte eine Revolution anzetteln. Mhm. Da aus dieser, ne, wenn das mein Setting ist, wenn das mein Worldbuilding ist und das ist mein Plotpunkt, den ich erreichen will, oder auch die Charaktermotivation, weil mein Charakter ist halt so angelegt, dass er halt quasi die Revolution anzetteln will, ist ja in Ordnung. Mhm. Wenn man das halt entwickelt hat und mir erklärt hat, warum er diese Überzeugungen hat und wie er gedenkt, die umzusetzen und wenn man sich einen Cast überlegt hat, der ihm dabei hilft, okay. Mhm. Fine. Aber aus diesem Setting und diesem Plot entwickelt sich automatisch, wer da was gegen hat. Nämlich die Leute, die Macht haben. Mhm. So. Diese Leute können natürlich hingehen und sagen, ja, du machst uns hier irgendwie, ne, du bist halt quasi Robin Hood und lebst da in deinem Sherwood Forest und machst uns irgendwie das Leben schwer, das finden wir scheiße. Also kidnappen wir jetzt oder nehmen jetzt einfach mal deine Frau gefangen oder deine Mutter oder deine Amme oder wer auch immer. Mhm. Kann man ja machen. Sage ich ja nichts gegen. Aber es muss halt in einem tieferen Sinn in der Story sein. Und dann muss sich die Frage gestellt werden, finde ich persönlich, warum hat unser Held das nicht vorhergesehen? Weil er lebt in dieser Welt. Er ist nicht wie der Leser, der in diese Welt reingeschmissen wird und eventuell gar nicht weiß, wie die funktioniert.
Er hatte Amnesie und erinnert sich an nichts.
Ja,
und ist behütet aufgewachsen. Ne?
Wenn er das nicht vorhergesehen hat, warum hat er es nicht vorhergesehen? Das kann man ja auch erklären, also auch mit was Besserem als Amnesie, aber egal. Und wenn er es vorhergesehen hat, warum erschien ihm das als, ne, vertretbares Risiko und sieht er das jetzt immer noch so? Sieht er das jetzt anders? Wie motiviert ihn das weiter und wozu motiviert ihn das? Motiviert ihn das dazu, irgendwie ein Rescue-Mission zu starten? Oder ist das aussichtslos und jetzt müssen halt die bösen Machthaber erst recht gestürzt werden, weil erst dann wird sich ja irgendwas ne? Also manchmal hat man halt eine Story, die man einfach so auf die Schienen gesetzt hat und so einen Zug, der einfach rollt. Und alleine dadurch, dass dieser Plotzug weiterrollt, ergeben sich halt neue Weichen, die halt zwangsläufig entschieden werden müssen.
Ja.
Und das kann man halt ganz einfach erreichen, indem man halt so Konsequenzen der Handlungen, und das ist jetzt halt, wie gesagt, die Perspektive von jemandem, der halt schon im Schreibprozess ist und einen Teil der Geschichte schon geschrieben hat. Du hast im Laufe dieser Geschichte hast du gewisse Weichen gestellt. Im Worldbuilding, in der Charaktermotivation, im Setting, kommen wir gleich noch zu, und in deinem Cast. Mhm. Und oft, wenn Leute sagen, ja, aber jetzt sitze ich halt hier und ich weiß nicht, was passieren soll, ist es so ein Gefühl von, ja, ich verstehe dich, weil ich sitze auch manchmal da und weiß nicht, was jetzt passiert, aber es ist meistens so, dass ich nicht weiß, was genau passiert, weil die Möglichkeiten unendlich sind. Also es ist halt nicht dieses, es gibt gar nichts, was jetzt Sinn machen würde zu passieren, sondern es gibt halt sehr viele verschiedene Weichen, die man jetzt stellen könnte, aufgrund dessen, wie weit wir schon gekommen sind. Mhm. Und jetzt muss man sich für eine entscheiden. Mhm. Das ist halt bei mir irgendwie immer so ein bisschen der Punkt, wenn ich halt so, ja, so, also momentan habe ich so ein bisschen über den Midpoint raus, es steht die Geschichte, mhm. bin ich fast fertig, die geschrieben zu haben, Futur 2, geschrieben haben zu werden oder so.
Ja.
Und das ist dann halt immer so ein bisschen der, das war in der Versammlung auch so, so ein bisschen der Punkt, wo man sich überlegen muss, okay, du hast jetzt eine ganze Menge kaputt gemacht. Aha. Und das ist erstmal einfach, weil man kann ganz viele Sachen kaputt machen. Ganz viele Konflikte einfach mal gegen die Wand werfen und gucken, was davon kleben bleibt.
Ja.
Und jetzt muss man halt mal so einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, okay, was ist mein Worldbuilding? Was ist mein Cast? Was sind meine Charaktermotivationen? Und die Weichen sind quasi unendlich, in welche Richtungen das laufen, sagen wir mal, zumindest sehr weitläufig, in welche Richtungen das laufen kann. Jetzt muss ich mich für ein paar davon entscheiden, weil ansonsten weiß ich nicht, wie ich die Show so vernünftig zu Ende bringe.
Mhm.
Und wie gesagt, wenn Leute mir halt sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, was als nächstes passiert, ist das für mich oft so, dass ich mir denke, also wenn du schon eine ganze Weile in deinem Projekt gearbeitet hast und du sagst mir, ja, aber ich weiß nicht, was als nächstes passiert, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie auf Trauma aus der Dose zurückgreifen, ist das für mich immer so ein bisschen enttäuschend, weil ich halt immer denke, ich glaube, du hast dich noch nicht tief genug mit dem Konflikt und Charakterpotenzial beschäftigt, das du schon hast.
Mhm.
Weil normalerweise ist es so, dass sich aus deiner Charaktermotivation und deinem Worldbuilding und den Entscheidungen, die deine Charaktere bisher getroffen haben, ergeben sich normalerweise sehr viele mögliche Konsequenzen.
Ja.
Das macht es eventuell nicht einfacher, sich eine auszusuchen, die man dann weiterverfolgen will. Das sage ich ja auch gar nicht. Aber es ist unrealistisch, dass du quasi noch irgendwie einen Kometen vom Himmel fallen lassen musst, damit überhaupt irgendwas passiert.
Ja, also ich denke ja meistens, dass Charaktere die Wurzel aller Probleme sind und entsprechend auch die Lösung für alles, weil ich charaktergetrieben schreibe. Aber ich denke wirklich, dass dass du keine Ahnung hast, was passiert denn jetzt, hast du keine Ahnung, wie es deinen Charakteren gerade geht und was die gerade wollen. Weil die wollen immer irgendwas. Die wollen mindestens irgendwie was zu essen, was zu trinken und irgendwie, oder wollen mal eben auf Klo. Die wollen immer irgendwas. Und dazu müssen sie mit ihrer Umwelt interagieren und die Umwelt reagiert darauf. Das heißt, da ist immer was, das sein kann. Und wenn deine Charaktere nichts in sich haben, das erzählenswert ist, dann ist die Frage, warum sind das Charaktere in deiner Geschichte? Warum ist es so, dass, weißt du, es gibt Sachen, die schmeißt du irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgend so ein Krabbeltier. Ein paar Krabbeltiere schmeißt du auf so ein, in so eine kleine Sandarena und dann guckst du und alle laufen irgendwo hin und manche prügeln sich vielleicht, andere laufen so im Kreis rum, andere recken ihre Fühler und gucken, aber da passiert auf jeden Fall was. Keiner von denen bleibt einfach nur sitzen und guckt und tut gar nichts, sondern selbst Käfer tun irgendwas. Und eben da auch deine Charaktere, die du in diese Welt reinschmeißt, wie in diesen Sandkasten, die tun auch irgendwas. Und wenn du nicht weißt, was, dann musst du dich in deine Charaktere einfühlen und dich fragen, wo sind die gerade und was tun die gerade? Und das ist so, oh, das habe ich, was war der Titel? Ich weiß es nicht mehr, aber das ist so eine Space Opera irgendwie, so Sci-Fi. Und die, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das war, ist von einer Autorin und einem Autorin. Die Autorin, die haben das zusammengeschrieben und haben was gegen Fanfiction, weil sie meinten, es ist schon schwierig genug für uns rauszufinden, was diese Charaktere jetzt tun. Wir wollen nicht auch noch, dass sich irgendwelche Fanfiction-Schreiber daran irgendwie wagen und da noch andere Sachen mitmachen. Und das war halt diese Charaktere, die waren echt all over the place. Die waren völlig in ihrer Persönlichkeit völlig richtungslos. Weil der weibliche Hauptcharakter, der war mal total taffe Assassine. Und dann war sie aber voll zurückhaltend und irgendwie ängstlich. Und dann war sie auf einmal voll in den Hauptcharakter verknallt. Und so, und du hast halt gemerkt, die waren beim Schreiben null eingefühlt. Die haben keine Ahnung, wer dieser Charakter ist, wer diese Leute sind und was die wollen und wie die sich fühlen. Weil wenn du weißt, wer die Charaktere sind und wie die sich fühlen, dann weißt du auch, was die tun und wie die sich verhalten. Und das ist dann überhaupt gar kein Problem. Und bei mir ist das immer so, sobald ich mich in den Charakter wirklich einfühle, ist das so wie so die ganzen, wie so ein Busch, und da gehen die ganzen Blüten auf einmal auf und das sind dann die ganzen Dinge, die dieser Charakter dann tut und macht und will und die dann passieren. Und ja, also fühlt euch in eure Charaktere ein, wenn euch der Plot, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, was als nächstes passiert. Guckt, was tun die Charaktere als nächstes, wie geht es denen? So. Nächster Punkt?
Ja, letzter Punkt. Den haben wir noch angeführt, weil ich finde, das ist halt die Frage, wo irgendwas passiert,
ja,
wird für mich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Mhm.
Weil, also zumindestens wenn man halt Geschichten entwickelt, die halt so ein bisschen exzessiveres Worldbuilding brauchen, und damit meine ich jetzt halt nicht mal nur so Fantasy, aber zum Beispiel die Versammlung brauchte auch relativ viel Worldbuilding, weil es halt Magical Realism ist. Das heißt, du musst halt irgendwie, also auch wenn du niemandem erklären musst, wie ein Auto und wie ein Handy funktioniert, musst du trotzdem den Leuten erklären, wie die magischen Aspekte dieser Welt funktionieren.
Mhm.
Und wie diese Gesellschaften hinter der Gesellschaft quasi aufgebaut sind.
Mhm.
Und da, finde ich, wird es immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass man auch tatsächlich viele neue Impulse daraus gewinnen kann, wo Dinge passieren. Und wie die Charaktere auch mit ihrer Umgebung, also mit einer Location, nicht nur mit anderen Leuten, sondern halt auch mit einem anderen Ort interagieren.
Gib doch mal ein Beispiel.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Ich glaube, wir hatten, also zum einen für die Charaktere und das Konfliktpotenzial, da kannst du ja nachher noch was erzählen, hatten wir schon mal das Beispiel, das du auch in deinem Video, glaube ich, hattest, mit den zwei Frauen, die sich irgendwie unterhalten, und das können sie in der Küche tun oder im Labor oder im Umkleideraum oder sonst irgendwo, und das hat dann halt irgendwie, aber ja, das lasse ich dich nachher erzählen, weil das dein Baby ist. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Charaktere zum Beispiel oder ihre Einstellungen zu zeigen. Mhm. Wenn du halt einen Charakter hast, der zum Beispiel aus einem armen Elternhaus kommt, und das passiert in Elysion halt relativ oft, weil das halt noch so relativ, es gibt halt Landstriche, die sind da halt noch relativ rückständig in ihrer Entwicklung, und da leben die Leute halt hauptsächlich in Agrargesellschaften mit Landwirtschaft und so und halt nicht so besonders.
Subsistenz Farming.
Genau, und sind halt nicht so besonders reich. Das heißt, wenn du so einen Charakter nimmst und du lässt ihn zum Beispiel in einer Umgebung interagieren, in der er sich nicht zu Hause fühlt, zum Beispiel in einem großen Schloss oder in einer gut bürgerlichen Stadt, wo alle Leute halt irgendwie total reich und gut ernährt sind oder so, dann wird er sich in dieser Location anders geben. Seine Denkprozesse werden eventuell anders sein, als wenn du ihn nie aus seiner Komfortzone rausholst.
Ja.
Na, also, und das ist halt prinzipiell auch was, das kann man durchaus auch auf diese Timeline-Aspekte nochmal schieben. Es ist durchaus möglich, und ich verzeihe sowas tatsächlich eher als Trauma aus der Dose, aber das ist nur meine persönliche Lesermeinung. ich habe lieber die Charaktere gehen noch auf irgendeine Fetch-Quest, weil sie irgendwas noch suchen oder irgendeine Information noch finden müssen. Und das zeigt mir aber, warum sie das entscheiden und wie sie das durchführen und was der Plan ist und was sie dabei erleben, als dass einfach irgendeine Katastrophe passiert. Und dann müssen sie halt damit umgehen. Aber das hat halt ansonsten mit dem Plot überhaupt nichts zu tun. Das ist jetzt halt einfach nur Trauma, das jetzt passiert. Punkt. Kann man auch nicht überstrapazieren, ist mir klar. Na, also so ein ewiger MacGuffin-Chase ist halt auch nicht unbedingt spannend, ist mir durchaus bewusst. Und ich habe schon
der Film, den ich
Bücher sehr laut angeschrien, weil sie das halt über 450 Seiten tun, ohne dass das irgendeine Verbindung mit irgendwas hatte. Lasst uns nicht wieder darüber reden. aber prinzipiell die Charaktere nochmal in anderen Locations zeigen, kann halt eine ganz andere Seite des Charakters auch nochmal zeigen und kann halt auch organisch sehr viel Worldbuilding machen, weil alleine dadurch, dass dein Charakter mit dieser Location auf eine gewisse Art interagiert, sich da an gewisse Regeln hält, wenn er die Regeln denn kennt, ne? Also bei der Versammlung war das zum Beispiel so, Faust kannte die Regeln und deswegen musste ich ihn das nicht lang und breit erklären lassen oder es musste ihm auch nicht erklärt werden, aber alleine dadurch, dass er sich in dieser Umgebung so und so verhält, kann der Leser ja auch darauf schließen, dass das wohl die anerkannte Weise ist, sich da zu verhalten.
Ja.
Ne? Das macht halt relativ viel, damit kann man halt relativ viel, ich sag jetzt mal, sehr viel Infodump einfach unterschwellig einbauen, ohne dass es halt irgendwie groß negativ auffällt.
Ja, und es ist ja auch so, dass, ne, jetzt nochmal dein Beispiel zu nehmen, so ein armes Bauernkind, das sich irgendwie im Palast wiederfindet, das kann ja auch dann dazu führen, dass es sich noch mehr wünscht, wenn es groß ist, mal die Revolution anzuzetteln und die Guillotine erfinden zu lassen, um diese ganzen reichen Drecksäcke, die irgendwie genügend Essen wegschmeißen, um seine Familie einen Monat lang zu ernähren, einen Kopf kürzer machen zu lassen.
Das ist ja auch nicht umsonst ein Trope in vielen dystopischen Geschichten. Ne? Das ist ja, kannst dir halt die großen Capital Parties bei Hunger Games, kannst du dir angucken. Und du weißt ganz genau, die sind vor allen Dingen dazu da, um halt kontrastiert zu werden mit dem, wie die arme Bevölkerung lebt und damit das uns erklärlich wird, dass sie die Revolution ansetteln wollen.
Genau, was jetzt natürlich irgendwie das wieder so ein bisschen ausgelutscht und abgedroschen wird.
Das muss ja
nicht sein. Das muss ja nicht sein, weil es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel einen Charakter hast, der eigentlich immer recht zufrieden war mit seinem Leben und du willst ihn aber irgendwie dazu motivieren, was zu verändern. Dann kannst du ihn zum Beispiel irgendwie was mitkriegen lassen von einer Location, die für eine ganz andere Lebensweise steht. Entweder für eine einfachere, simplere Lebensweise, die sich dann aber irgendwie als potenziell sehr tödlich herausstellt oder als eine, weiß ich nicht, möchte dann Gelehrter werden, weil irgendwie bewundernd zuhört, wie im Zug sich zwei Gelehrte unterhalten und dann sieht er die Haltestelle, wo sie aussteigen und da ist irgendwie diese große Bibliothek sichtbar und dann geht er da mal rein und stellt fest, ja, hier gehöre ich hin oder sowas in der Richtung. Also Location kann auch Selbsterkenntnis herbeiführen durch eben Vergleich und Kontrast des Charakters und seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Lebensumstände mit dieser anderen Welt, die noch möglich ist. Und das kann halt dazu dienen, den Charakter rauszulocken und zu motivieren. Es kann auch dazu dienen, den Charakter einzuschüchtern und erstmal wieder zurückzuschicken, um eine Sache rauszuzögern in dieser Timeline. Und da lässt sich halt sehr viel dran rumfingern an den Motivationen und Antrieben der Charaktere. Und auch wenn man zwei verschiedene Charaktere hat, die dieselbe Location völlig unterschiedlich wahrnehmen und daraus kann irgendwie ein Konflikt erwachsen. Oder zwei Charaktere, die völlig unterschiedlicher Meinung waren, was die Revolution angeht, gehen dahin und dann sehen sie, oh Gott, das ist ja so eine Verschwendung, na gut, vielleicht schließe ich mich doch dem Pöbel an und mache hier einen auf Widerstand. Wo ist meine Forke? Wer hat eine Fackel für mich?
Ja,
in der Richtung. Also mit Location lässt sich so viel machen und natürlich muss man dann gucken, wie motiviere ich die Charaktere dann dazu, in diese Location zu kommen. Weil da hast du ja auch irgendwelche hanebüchenen Sachen, wie bringe ich ein Bauernmädchen irgendwie an den Hof? Ja. Wie kriege ich das hin? Und dann kommt sie vielleicht nicht irgendwie aus dem hintersten Sumpfland oder sie kommt aus dem hintersten Sumpfland und muss dann aber irgendwie, weiß ich nicht, ihre Tante, die in der Nähe der Großstadt wohnt, ist krank geworden und braucht jemanden, der sie pflegt und sie wird halt dahin abgestellt, weil sie kann sowieso keiner leiden. Und dann geht sie irgendwie in die Stadt und verläuft sich und stolpert dann irgendwie an dem Palast vorbei oder sowas. Also das muss ja nicht irgendwie gerade so sein, dass sie dann da reinkommt, sondern wenn man irgendwie aus dem sumpfigen Hinterland kommt, reicht schon so eine Palastmauer unter Umständen, dass man sich denkt so, meine Güte, ich kenne Lehmhütten. Was ist hier passiert? So.
Ja. Genau.
Und
ja, aber auch mit den, man muss ja auch nicht die Location aus der Dose erfinden unbedingt. Ja. Das kann, also wie gesagt, man kann auch neue Locations einführen, aber wie du halt schon richtig sagst, man kann halt auch mit den Settings spielen, die man schon eingeführt hat, wenn man das halt nochmal, also wenn man halt mehrere Point-of-View-Charaktere hat, dann finde ich das persönlich immer ganz lustig. Ja. Einfach auch mal so ein bisschen Charakterisierung dadurch zu zeigen, wie verschiedene Menschen verschiedene Dinge wahrnehmen.
Oder ein und dieselbe Sache wahrnehmen.
Ja, wahrnehmen. Also in der Versammlung zum Beispiel ist es so, dass wir zuerst Faust dabei zugucken, wie er halt mit der Location der Versammlung interagiert und später tut das dann halt der Antagonist, also Crowley, in einer ähnlichen Weise. Und natürlich hätte ich diese Szene auch anders aufbauen können und halt nur irgendwie zeigen können, was die Konsequenzen sind, aber indem ich halt den Gegenentwurf zu Faust quasi nochmal in dieselbe Location reinschmeiße, die er aber komplett anders wahrnimmt.
Mhm.
Nämlich halt nicht mit der Ehrfurcht und dem, dem Respekt. Dem das halt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist halt.
Faust sieht halt etwas, das er verehren kann, Crowley sieht etwas, das man kaputt machen kann.
Ja, zum Beispiel. Ne, das kann man, oder zumindest etwas, das nicht respektswürdig ist.
Mhm.
Und darauf lief ja auch so ein bisschen das Beispiel raus mit den zwei Wissenschaftlerinnen, die sich unterhalten. Das waren ja auch in dem Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, waren das ja auch jetzt keine exotischen Locations, die man jetzt irgendwie noch mühsam irgendwie aufbauen müsste, sondern das war halt nur, die müssen sich unterhalten. Das können sie in verschiedenen Umgebungen tun. Man könnte sich halt aus der Arbeit treffen, man könnte sich im Fitnessstudio treffen, man könnte sich aber auch bei einer von beiden zu Hause treffen.
Mhm.
Und das wird für mich immer so ein bisschen unterschätzt, als Stellschraube auch für Charakterkonflikte, weil wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie ich meinen eigentlich konfliktscheuen Charakter dazu motivieren soll, dass er jetzt halt quasi sich in diesen Konflikt begibt und dieses Streitgespräch anfängt.
Schicken wir ihn einfach ins Heimstadion.
Genau, könnte ich mich ja fragen, würde er das nicht eher tun, wenn er zu Hause in seiner Küche ist und sich halt irgendwie sicherer fühlt? Andersrum kann man auch argumentieren, okay, es ist aber ein Charakter, der eigentlich sehr konfliktscheu ist, er ist aber auch sehr, sagen wir mal, karriereorientiert. Dann würde er so einen Konflikt vielleicht gerade am Arbeitsplatz anfangen, weil er sich davon erhofft, dass das halt als positiv von seinen Vorgesetzten halt gesehen wird, dass er das halt anspricht in diesem Setting.
Mhm.
Das sind halt so verschiedene Stellschrauben, die kann man sich überlegen, um halt so einen Konflikt auch nochmal ein bisschen rauszuzögern, beziehungsweise auch zu eskalieren, je nachdem, was man gerade möchte.
Ja. Genau. Also über die Location kann man Charaktere nicht nur zeigen, sondern man kann sie motivieren und man kann unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit, die sowieso schon da sind, zum Vorschein bringen. Und von daher sind Locations ein sehr nützliches Werkzeug, wenn man denn eben die vernünftige Motivation findet, die Leute in diese Location reinzubringen.
Ja, aber wie gesagt, man muss da ja nicht immer irgendwie das Rad neu erfinden. Manchmal ist es auch einfach nur so, die sind da halt. Also
genau.
Es ist realistisch möglich, dass sie sich da aufhalten. So.
Genau. So ist das. Ja.
Hast du denn noch ein schönes Schlusswort für uns?
Ein schönes Schlusswort. Ja, den eigenen Plot zu hinterfragen und zu befragen ist sehr hilfreich, um ihn weiterzuentwickeln und die Charaktere, sich nochmal mehr auf die Charaktere einzulassen und zu gucken, in welche Richtung wollen die, was würden die denn jetzt tun? Und zu gucken, was würde die Welt denn jetzt tun? Wie reagiert dieses politische System oder diese Familie, die wir da entwickelt haben mit diesen Wertvorstellungen, die eben in dieser Fantasy-Welt existieren? Wie würde die reagieren? Was ist da einfach notwendig? Daraus, ja, resultieren sehr oft sehr interessante Dinge, die man dann spannend erzählen kann und dann geht der Plot auch schon weiter.
Ja, das ist doch nett. Genau. Das finde ich, hast du sehr präzise zusammengefasst.
Danke. Sehr geschmeichelt. Was machen wir denn nächste Folge?
Nächste Folge. Ich hatte jetzt darauf gehofft, dass du sagst nächste Woche, verdammt. Das ist immer noch was mir passiert. Okay.
Ja, ich hatte eigentlich gedacht, sage ich jetzt nächste Folge, dann muss die Ela es nicht sagen und kann sich nicht vertun.
Ja, nächste Folge, das ist eine großartige Idee. Ich werde jetzt versuchen, das immer so zu machen. Nächste Folge werden wir ein bisschen kaffeeklatschig, weil es ist ja irgendwie Sommer und wir alle brauchen so ein bisschen Unterhaltung, während wir irgendwie auf unserem Balkonien sitzen oder vielleicht auch irgendwie am Strand oder so, je nachdem.
Am Baggersee.
Oder am Baggersee. Und deswegen haben wir uns überlegt, hängen wir uns mal an so einen Offertube-Trend dran, den es gab, und reden in der nächsten Folge über unsere wildesten Veröffentlichungsträume. Oh ja. Also das, was wir uns bisher verkniffen haben zu sagen, einfach nur deswegen, weil wir dachten, dann wird es niemals wahr oder auch einfach nur, weil es prätentiös und unrealistisch klingt.
Ja. Aber auch die realistischeren.
Auch die realistischen, aber auch so ein bisschen Confession-Time, weil ansonsten ist es ja nicht lustig. Und wir werden uns das vorher selber nicht erzählen, was wir jeweils zu sagen haben. Das heißt, es wird auch so ein bisschen Story-Time, ein bisschen Confession-Time, ein bisschen Reaction-Folge. Also es ist alles, was das Internet großartig macht, quasi in einer Folge.
Yeah.
Juhu. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.